Ehrenreich. So viel wissen wir. Warum nicht auch ein weißer Kater? Na gut, so hat jeder seine Woche hinter sich gebracht. Wir waren 2-3 Tage noch mit Gordon und Joe Moore unterwegs. Und mit solchen Leuten zusammen zu sein, ihr habt sie ja, wer letzten Sonntag da war, kennengelernt, oder einige von euch kennen sie ja schon länger, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und das sind die Tage und die Zeiten, wo man so intensiv miteinander verbringt. Und wir waren wieder am Rhein und wieder eine Rheinfahrt gemacht. Die Lorelei grüßt mich, wenn sie mich sieht. Ich war so oft schon da unten jetzt. Aber die Zeit, die man mit solchen Leuten verbringt, ist unbezahlbar. Was wir gelernt haben in all den Jahren von Geschwistern, gerade auch aus Australien, von Leitern von so einem Kaliber wie Gordon und Joe, das ist phänomenal. Hatten eine gute Zeit mit denen. Und die sind jetzt in den wohlverdienten Urlaub gefahren. Okay. Was wollte ich machen? Ein Opfer sollte ich einsammeln. Ich weiß schon gar nicht mal, wie das geht. Ich habe so lange kein Opfer mehr eingesammelt. Aber wir sind jetzt tatsächlich im Sommerloch. Letzte Woche waren wir noch rund 300 Erwachsene. Ich würde sagen, so aus dem Bauch raus, heute sind wir die Hälfte. Es sind alleine 83 Geschwister in die Toskana gefahren, auf die Freizeit. Ich war dabei, als der Bus kam hier. Phänomenal. Einfach genial. Von daher ist alles ein bisschen Notbesetzung. Und ich mache heute mal wieder ein Opfer. 5. Mose 8, Vers 17. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Was für ein Satz. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Gottes Wille ist, dass wir lernen, von Provision zu Produktion zu gelangen. Von Ägypten durch die Wüste rüber nach Kana. Ägypten haben wir hinter uns. Ägypten steht in der Bibel immer als Bild auf die Welt. Das ist trügerischer Reichtum und meist noch in falschen Händen. Nach Ägypten kam die Wüste. Versorgung durch Provision. Jeden Tag, gerade soeben, die nötige Portion Manna und bei lautstarkem Gemecker hin und wieder mal auch mal ein paar Wachteln. Aber das ist die Welt des unreifen Christen. Provision ist nicht das Ziel. Kana ist das Ziel. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Wohlstand, Überfluss. Provision bedeutet täglich Gott zu bitten. Herr, mach, Herr, mach, Herr, mach. Manche Christen beten 30 Jahre lang, Herr, ich brauche ein Wunder. Und in den nächsten 4 Wochen bitte das Geld für ein paar neue Socken irgendwie, mach. Das ist nicht Gottes Willen. Die Wüste war und ist nicht Gottes Wille. Sie war es für eine ganz kurze Zeit. Aber ganz sicher nicht für 40 Jahre. Gottes Wille ist Produktion. Lernen, auf seine Kraft zu vertrauen, Reichtum zu erwerben. Das ist der Segen Kanaas. Mit den Talenten und den Gaben und Fähigkeiten, die wir besitzen, Reichtum zu erwerben, wohlhabend zu werden. Es gab im gelobten Land kein tägliches Manna mehr, keine Wachteln mehr. Kana hatte alles, was man brauchte, im Überfluss. Richtig? Und geerntet wurde es mit den Gaben und Fähigkeiten, das Land einzunehmen. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir rauskommen aus einem immaturen Christenleben, dass wir reif werden, dass wir darauf vertrauen, dass er uns hilft, mit seiner Hilfe unsere Gaben, unsere Talente zu entwickeln und mit diesen Dingen zu Wohlstand zu kommen, das Land einzunehmen. Und es ist wie bei allem im Leben, geerntet werden kann nicht mehr, als gesät wurde. In Ägypten wurde gar nichts gesät. In der Wüste säen die Mürrischen und in Kana die mit einem freudigen Herzen. Und jeder von uns entscheidet, wo er leben will. In der Wüste, in der Dürre, in Provision sein Leben lang. Oder wollen wir hineinkommen? Und das ist das, was ich mir wünsche für meine Gemeinde, für unsere Gemeinde. Dass wir eine wohlhabende Gemeinde werden. Dass die Gaben und Fähigkeiten, die Gott in euch hineingelegt hat, dass sie zum Vorschein kommen. Dass Gott euch hilft, mit dem, was ihr habt, in Kanaan erfolgreich zu sein. Hat das irgendjemand verstanden? Ihr guckt mich alle so an. Ist ganz einfach. Lasst uns ein Opfer einsammeln und bring das in den Gebeten mit hinein. Sag, Herr, ich bring dir dieses Opfer und ich danke dir, dass du es bist, der mir Kraft gibt und Weisheit und Fähigkeiten, Wohlstand zu erwerben. Das ist Gottes Wille. Und ich wünsche mir eine wohlhabende Gemeinde, ihr wisst es, von der Segen ausgeht, wo Dinge bewegt werden können, von denen wir heute nicht mal träumen. Es wird passieren. Danke, Herr. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist derjenige, der uns diese Kraft gibt. Und das bete ich für jeden, der heute hier ist. Herr, und auch heute, wenn wir säen hinein in dein Reich, wir wissen, ohne den Schatten eines Zweifels, dass du uns segnen möchtest, dass du uns 30, 60 und 100-fältig zurückerstatten willst, geben willst, damit wir die Fülle haben in dir. Herr, ich bete für diesen Überfluss. Ich bete, Herr, dass wir eine Gemeinde werden, wo niemand da ist, der Mangel hat, sondern dass wir Überfluss haben zu jedem guten Werk. Wir als Gemeinde und jeder einzelne Herr, der hier sein Zuhause hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft das Opfer einsammeln. Und der Band gehört heute ein Mega-Applaus. Andreas am Schlagzeug und Dennis am Bass. Immer wieder mal was Neues. Andreas, Andi hat gestern 3 Stunden hier gesessen, weil wir keinen Drummer hatten. Die sind alle weg. Gut gemacht. In dieser Notbesetzung. Das Beste draus gemacht. Und das sind Dinge, die Gott ehrt. Auch wenn da mal 1, 2 kleine Holperer drin sind. Die Band ist mit sich selbst auch sehr kritisch. Hey, ihr seid okay, ist alles gut. Wir meckern auch schon hier immer auf hohem Niveau. Was wir heute haben, wenn ich 30 Jahre zurückdenke, wenn ich 20 Jahre zurückdenke. Martina gesungen noch. Juliane Keyboard gespielt. Gerlinde Keyboard gespielt. Das waren noch Zeiten. Das, was wir heute haben hier, das ist Rolls-Royce. Für mich jedenfalls. Okay, wir haben vor 2 Wochen eine kleine Serie gestartet mit diesem besonders fantasievollen Titel von A nach B. Ich weiß nicht, was es ist. Ich tue mir immer mit den Titeln meiner Predigten so schwer. Ich sitze manchmal eine halbe Stunde da und mir fällt kein gescheiter Titel ein. Aber hier bin ich einfach gelandet bei von A nach B. Das sagt ja im Grunde schon ziemlich klar aus, um was es da geht. Irgendwo geht's los, irgendwo wollen wir hin. Irgendwo gibt's ein Ziel. Jedenfalls, auf der Webseite, unserer Webseite, findest du die MP3-Predigten und es ist immer sinnvoll, sich die ersten Teile auch anzuhören, besonders wenn es eine Serie ist. Und in Kürze, so Gott will, kriege ich auch die PDF-Konzepte wieder rein, weil ich öfters gefragt wurde, wo die PDF-Konzepte sind. Ich habe mir jetzt sagen lassen, es gibt einen Weg, wie man sie einpflegen kann. Also, die kommen nach. Okay, mein Vers hier, mit dem ich losziehen möchte. Römer 15. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Was für eine tolle Aussage. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ist kein Gott der Resignation, er ist ein Gott der Hoffnung. Er ist kein Gott der Verzagtheit, er ist ein Gott der Hoffnung. Und wir haben gelernt, dass das, was wir als Vision bezeichnen, ich rede ja immer von Vision, ich habe eine Vision für dies, eine Vision für das, es ist Hoffnung. Es ist ein Traum des Herzens, ein inneres Bild von dem, was man erwartet. Nichts anderes ist Hoffnung. Hoffnung ist eine Vision von dem, was Gott für uns haben will und was er mit uns vorhat. Es ist etwas, was er in unser Herz legen möchte. Und genau da sind wir angelangt, irgendwo eine Brücke zu schlagen von Hoffnung zu Glaube. Zu verstehen, wie Hoffnung und Glaube zusammenwirken. Hoffnung alleine, haben wir gelernt, bleibt fruchtlos, wenn nicht Glaube dieser Hoffnung Substanz gibt. Wir können die größte Vision für unser Leben haben. Ohne Glauben werden wir alt und grau und es wird sich nichts erfüllen. Hoffnung ist die Voraussetzung, ohne die Glaube nicht wirksam werden kann. Und es gibt nichts Schlimmeres als Hoffnungslosigkeit und Resignation. Wir haben vor 2 Wochen von der Besatzung eines Schiffes gehört, wo Paulus als Gefangener an Bord war. Das Schiff kam in einen so schweren Sturm, dass alle an Bord die Hoffnung auf Rettung verloren hatten. Alle heißt alle, heißt auch Paulus. In Apostelgeschichte 27,20 heißt es, da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein großes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. In der Jolle zu sitzen, die vom Sturm und meterhohen Wellen hin und her geworfen wird, wenn zwei Wochen lang der Himmel selbst am Tag pechschwarz ist, wenn weder Sonne noch Sterne zu sehen sind und man ein Schiff gar nicht mehr navigieren kann, weil du nicht mehr weißt, wo du bist. Wenn man vollkommen orientierungslos ist, wenn selbst Seeleute so seekrank und entmutigt sind, dass sie zwei Wochen lang nichts essen, dann kann man verstehen, wieso es heißt, und zuletzt schwand alle Hoffnung auf Rettung. Keinen Glauben mehr zu haben, diese innere Gewissheit, das ist eine Sache. Aber wenn man noch nicht mal mehr Hoffnung hat, das ist nochmal eine völlig neue Sache, was ganz anderes. Und ich meine, ich habe das eine oder andere Mal beim Fischen Wind- und Wellengang erlebt. Mir hat es gereicht. Ich weiß, dass Martina und ich, als wir in Australien gelebt haben, einen Trip gemacht haben, um halb Australien kamen, oben am Barrier Riff, die Küste wieder runter. Und dann gab es einen Ort, Hinchinbrook Islands heißt es, so eine Inselgruppe. Und da gab es eine Insel, die heißt Dunk Island. Und wir hatten ja unser Boot dabei, das war so eine 3 Meter Alu-Jolle und kleiner Motor dabei. Und ich weiß ja, dass wir, als wir da ankamen, am nächsten Morgen, sind wir zur Insel rübergefahren. Nicht weit weg, 5-6 Kilometer vielleicht, höchstens. Und das Wasser war so schön glatt, das war alles so ruhig. Und dann sind wir da in der Bucht reingefahren und haben den ganzen Tag da verbracht mit Schnorcheln und mit Fischen und was weiß ich. Und so am Nachmittag denke ich, ach, wir könnten langsam wieder zurückfahren. Und dann fahre ich aus dem Windschatten dieser Bucht raus und da waren die Wellen etwa so hoch, ein guter Meter. Ich kann dir sagen, in einem Boot von 3 Metern, in so einem Aluboot, ist eine 1 Meter Welle. Das ist ein Brecher. Wir sind nach Hause gesurft, zur Küste zu. Und ich weiß noch, dass ich am Abend vorher auf so einer anderen kleinen Insel war und wir wollten fischen und es hat nichts gebissen. Und ich habe dann mal unter Wasser so geguckt, keine Fische weit und breit. Und dann habe ich da einen gefragt an Land vom Campingplatz. Er sagte, das sind zu viele Haie. Und das ist ganz beruhigend dann, wenn du mit einer 3-Meter-Jolle, weißt du, wenn der weiße Schaum schon anfängt, sobald die Wellen weißen Schaum bilden, bist du mit einer 3-Meter-Jolle gefährlich unterwegs. Ich war in Schweiß gebadet, als wir endlich an der Küste ankamen. Und das war bei Tag, noch nicht mal bei Nacht. Ich kann mir gut vorstellen, was das für die bedeutet hat. Die wenigsten von uns werden wohl je in die Situation kommen, in der sich Paulus und die Besatzung des Schiffes befanden. Aber wir alle geraten irgendwann in verschiedensten Formen in Stürme des Lebens. Umstände und Krisen, wo unser Verstand und unsere 5 Sinne kapitulieren und wir alle Hoffnung verlieren. Wie schwer ist es, nicht in Hoffnungslosigkeit zu fallen, wenn der Arzt dir sagt, tut mir leid, wir wissen im Moment nicht, was wir für sie tun können. Wenn wir uns auf der anderen Seite verzweifelt an den Bibelvers klammern, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Aber dann auf der anderen Seite schreien alle möglichen Schmerzen und Symptome in unserem Körper. Wenn all die Ärzte mit ihren Befunden und CTs und Röntgenaufnahmen dir sagen, das sieht nicht wirklich gut aus. Oder wenn sie gar nichts sagen, ist noch schlimmer. Hoffnungslosigkeit ist eine schlimme Sache. Martina und ich hatten vor vielen Jahren mit solchem gewaltigen Sturm zu kämpfen. Und das war alles so eine verzahnte Geschichte. Ich selbst bin ja schon bei meiner Geburt blau angelaufen, auf die Welt gekommen, mit der Nabelschnur am Hals, beinahe erstickt. Als Kind habe ich es fertiggebracht und bin zweimal vom Auto überfahren worden, mit 4 und mit 6 Jahren. Auf der Hauptstraße in Jügesheim. Die beiden Stellen keine 100 Meter auseinander. Zweimal. Als Jugendlicher, ich kann nicht zählen, wie oft ich heikle Situationen erlebt habe. Unsere Motorradzeit, das ist ein Wunder Gottes, dass wir noch da sind, dass ich da heil durchgekommen bin. Und auch noch im Lauf unserer Ehe hatten sich immer wieder mal Dinge zugetragen, wo ich in lebensbedrohliche Situationen gekommen bin. Und wo Martina jedes Mal die Panik gekriegt hat. Wir waren gerade ein paar Wochen in Australien, 78. Und ich hatte Kopfschmerzen abends. Wir lagen im Bett, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe gesagt, Martina, ich muss die Kopfschmerztabletten nehmen. Habe von Deutschland noch Spalttabletten dabei gehabt. Ich nehme eine Tablette, lege mich wieder hin. So nach 10 Minuten, 5 Minuten, denke ich, mich juckt es am ganzen Körper auf einmal. Bin aufgestanden ins Badezimmer, gucke in den Spiegel, da war mein ganzes Gesicht angeschwollen, der Brustkasten angeschwollen und dann falle ich um. Einfach wie ein Sack im Bad. Als ich wieder zu mir komme, sie hat so laut gebrüllt, dass ich wieder zu mir kam. Ich kann euch sagen, was eine Panik. Und irgendwie habe ich es noch geschafft, ins Krankenhaus zu fahren, nach Monavale. Ein paar Kilometer. Tablettenallergie. Hatte ich nie vorher gehabt. Da kriege ich eine Tablettenallergie. Komm zurück nach Deutschland, habe Zahnschmerzen. Wir waren auch erst kurz zurück. Und ich weiß noch, ich dachte, soll ich oder soll ich nicht? Und dachte, ich breche mal so ein kleines Stück von der Spalttablette ab. Und habe nur so einen Krümel genommen. Ich will größer wie ein Stecknadelkopf, um einfach mal gucken, was passiert. 5 Minuten später, Atemnot, mit einem Affenzahn ins Krankenhaus gefahren. Anaphylaktischer Schock, genau. Tablettenallergie. Und dann eines Tages klingelt bei meiner Frau das Telefon und man sagt ihr, dass ich eben gerade beinahe in einem Schwimmbecken ertrunken sei. Und nach dieser Geschichte, die mich ebenfalls um ein Haar das Leben gekostet hatte, hatten wir im Gebet mit unserem damaligen Pastor die Macht des Dämons gebrochen, der mir immer nach dem Leben trachtete. Und da war etwas Dämonisches mit drin. Und wir haben das Ding gebunden und gebrochen und das war es dann. In den vergangenen 37 Jahren habe ich nur noch einmal eine brenzlige Situation erlebt. Aber obwohl das bei mir am Ende irgendwo weg war mit diesen Attacken, es hat ein Ende gefunden, gebündelt mit einigen unguten Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend, hatte sich da aus Ängsten langsam etwas bei meiner Frau zusammengebraut. Eine völlig übersteigende Furcht, mir könnte etwas zustoßen. Und irgendwann, 1986, hat dann eine Sache ein ganz, ganz übles Angsttrauma bei Martina ausgelöst. Und das sind so die Kleinigkeiten im Leben, die sich dann summieren. Wir hatten damals in unserer Firma abends einen Termin mit einem Steuerberater. Und das Ganze dauerte ungefähr von 19 bis 21 Uhr. Als ich gerade auf dem Nachhauseweg bin, in Steinheim, auf der Hauptstraße da, treffe ich einen alten Jugendfreund. Und wie das eben damals so war, nutzte ich jede Gelegenheit, evangelistisch zu wirken. Ich hatte ja immer mein geistliches Brecheisen und mein Dynamit dabei zum Fischen. Und dann habe ich den eingeladen, schräg gegenüber, wo wir unser Büro hatten, war so ein Pub, eine Kneipe, habe ihn eingeladen auf ein Bier. Und da haben wir ein bisschen Zeit verbracht. Das ist keine 500 Meter von zu Hause weg. Am Ende war es so, dass ich jenseits von Raum und Zeit bis kurz nach 1:30 morgens über Gott und die Welt debattierte. Und da kommt der Heilige Geist. Innerlich habe ich mehrfach das Gefühl gehabt, ruf Martina an, sag ihr, wo du bist. Aber dann dachte ich, wird schon alles gut sein. Die denkt ja, wir haben wieder mal eins unserer langen, langen Meetings. Und wir hatten damals immer lange Meetings. Nur was ich nicht wusste war, dass einer meiner Geschäftspartner, der Gerald Arendes, kurz vor 22 Uhr bei mir zu Hause angerufen hatte und mich nochmal sprechen wollte. Und Martina sagt, ja, wieso seid ihr schon zu Hause? Ja, wir sind seit 9 Uhr. Und 9 Uhr war Feierabend. Ich sage euch was. Als ich endlich nach Hause kam, war meine Frau in einem regelrechten Schockzustand. Die hatte überall rumtelefoniert, nach mir gesucht. Alles, was möglich war, getan, während etwas versucht, ihr ununterbrochen einzureden, mir könnte was Schlimmes zugestoßen sein. Und von diesem Tag an, von September 86 bis Mitte 95, beinahe 10 Jahre lang, war es für mich nicht mehr möglich, irgendwas zu unternehmen, ohne explizit zu sagen, warum, wieso, wohin ich gehe, wie lange ich weg bin. Und das, Leute, war die Zeit vor Handys. Da gab es noch keine Handys. Und wir waren ja ein Transportunternehmen unterwegs und wie oft bin ich als Fahrer selber unterwegs gewesen und abends und nachts in ganz Deutschland rumgekurvt, habe meine Sendung ausgeliefert und das nächste dann sofort eine Telefonzelle gesucht. Ich weiß noch, dass ich einmal in Nürnberg, um die Mitternachtszeit herum, in Nürnberg eine Dreiviertelstunde rumgefahren bin, verzweifelt eine Telefonzelle gesucht habe. Einige von euch wissen ja nicht mal mehr, was eine Telefonzelle ist. So eine gelbe Box, Münzautomat zum Telefonieren. Eine Dreiviertelstunde rumgefahren, ich habe selbst Panik gekriegt. Weil ich denke, die wartet zu Hause, ich muss mich melden, ich muss Bescheid sagen, ich bin auf dem Rückweg. Und wie oft ist es passiert, ich hatte kein Kleingeld oder wie viele Telefonzellen waren kaputt. Ich war manchmal selber im Nervenbündel. Jeder Schritt wurde vorher abgesprochen. Und sobald ich nur eine Stunde überfällig war, wusste ich, dass Martina zu Hause in Panik gerät, weil da einfach was da war. Schlaflose Nächte, der blanke Horror. Wer sowas noch nicht erlebt hat, kann sich das kaum vorstellen. Es ist Terror. Angst ist Terror. Und ich weiß noch, wie wir beide in so einer Stunde, wo es Martina so schlecht ging, wo wir beide mal fix und fertig waren. Und Martina weinte und sagte, ich habe einfach keinen Glauben, dass das besser wird. Und ich saß da, ich wusste, da hilft alles Trösten nichts mehr. Und ich sage, auch wenn du keinen Glauben hast, hast du denn wenigstens noch Hoffnung? Und sie hat einen Moment gezögert, aber dann sagte sie doch, Hoffnung habe ich eigentlich noch. Und ich dachte in dem Moment, Herr, da haben wir doch was, womit wir schon mal arbeiten und beginnen können. Es war Hoffnung da. Und dann kam ein Tag, irgendwann 95, wo es soweit war. Gott sprach zu ihr, Hiob 11, denn du wirst die Mühsal vergessen, wirst an sie denken wie an vorbeigeflossenes Wasser. Ich habe schon oft für Leute gebetet, die aus der Gemeinde, die in Nöten sind. Und viele von euch haben von mir dieses Wort auch gekriegt. Weil es so powerful ist. Du wirst, die Not wird gehen, die Sache wird verschwinden und du wirst an sie denken wie an vorbeigeflossenes Wasser. Und heller als der Mittag wird dein Leben aufgehen. Mag es finster sein, wie der Morgen wird es werden. Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und du wirst Ausschau halten, in Sicherheit dich niederlegen und du liegst da und niemand wird dich aufschrecken. Dieses Wort Gottes hat die Freiheit gebracht. Von diesem Tag an war es weg. Hoffnung. Es war immerhin Hoffnung da. Eine Vision, ein Traum des Herzens, ein inneres Bild von dem, was man erwartet, geht dem Glauben voraus. Aber erst Glaube gibt der Hoffnung Substanz. Und der Glaube kommt nach wie vor aus dem Wort Gottes. Ich meine, wie oft habe ich vergeblich versucht, Martina mit liebevollem Zureden, so gut es ging, zu trösten. Und auch in anderen Situationen, wo man mit menschlicher Weisheit, mit allem Feingefühl, mit allem, was man empfindet, irgendjemandem helfen will, aber es passiert nichts. Aber das Wort Gottes hat die Power, solche Dinge zu brechen. Das war es, was ich am Ende freisetzte. Gottes Wort. Ein Vers aus der Bibel, ein Reden Gottes setzt Glauben frei. 276 hoffnungslose Menschen auf einem Schiff, 2 Wochen lang, mitten in einem Sturm. Und selbst Paulus hat alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben. Am Beginn der Reise hat er ja schon einen Eindruck gehabt, dass die Fahrt in einem Fiasko enden würde. Hat den Kapitän extra nochmal angesprochen und gesagt, ich rate ab, fahr nicht. Wir sind trotzdem gefahren. Aber da wusste er noch keine Details, keine Ahnung, was Paulus in dieser Nacht gebetet hat. Vielleicht hat er sich selbst schon innerlich auf sein Ende vorbereitet. Aber dann redet Gott durch einen Boten zu ihm. Gott schenkt ihm ein Wort der Ermutigung. Hoffnung kommt auf. Und Paulus glaubt diesem Wort. Apostelgeschichte 27. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen. Nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hier hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Wie zu mir geredet worden ist. Ein Wort von Gott. Ich vertraue ihm, dass es so sein wird und dass es geschehen wird. Gottes Wort wirkt beides, Hoffnung und Glaube. Ich meine, ihr kennt einige, die auch vor 2 Wochen da mal meine persönliche Situation. Und ich hatte vor 2 Wochen gesagt, ich bin irgendwann in dieser Woche, werde ich mir die Zeit nehmen, auf meinen Turm zu steigen. Ich liege das Habakuk, steige auf den Turm, warte, dass Gott dir was zeigt. Und das habe ich gemacht. Innerlich hatte ich gedacht, und wenn der ganze Tag drauf geht, wenn es Stunden dauert, 20 Minuten, und Gott redet zu mir. Neuer Mut, neue Hoffnung, neue Power. Es gibt ein Buch, das ich noch schreiben muss. Es gibt ein Franchise, das ich noch starten muss. Gottes Wort bewirkt beides, Hoffnung und Glaube. Es ist alles, was wir brauchen, ist hier drin. Glaube, alle Antworten auf deine Probleme, egal was du heute hast, hier ist die Antwort drin. In Matthäus 4 heißt es, Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. ein Reden Gottes, wo du weißt, Gott hat geredet. Viele Christen haben wunderbare Träume, große Hoffnung für ihr Leben, aber sie kommen niemals im gelobten Land an, weil die Substanz nicht da ist. Weil sie sich nicht die Mühe machen, Gott so lange zu suchen, bis er spricht. Weil sie sich nicht ausstrecken nach diesem lebendigen Wort für ihre Situation. Und deswegen kommt kein Glaube zustande. Es bleibt bei Hoffnung, nichts passiert. Römer 10, 17, so kommt der Glaube durch das Hören, und zwar das Hören des Wortes Gottes. Nur am Rande, um Missverständnisse auszuschließen, falls jemand auf die Idee kommt zu sagen, Glaube kommt also nur durch das Lesen der Bibel, oder nicht durch das Lesen der Bibel, sondern nur, wenn ich einer Predigt zuhöre. Wenn wir lesen, reden wir. Ist euch schon mal aufgefallen? Wir hören uns selbst zu. Lies einmal still diesen Folientext und was hörst du? Du hörst deine eigene Stimme in deinem Kopf reden. Deine Gedanken haben eine Stimme, sie reden, du hörst dir selbst zu. Deswegen spielt es nicht unbedingt eine große Rolle, ob du akustisch hörbar einer Predigt zuhörst oder Gottes Wort innerlich beim Lesen zu uns spricht. Hauptsache, wir hören überhaupt zu. Dieses Wort, das hier in Römer 10, 17 für Hören gebraucht wird, ist ein Begriff des kontinuierlichen Zuhörens. Einmal im Monat eine halbe Stunde Predigt lauschen oder 2 Minuten im Monat in der Bibel lesen, wird keinen großen Glauben in uns hervorbringen. Ganz sicher nicht. In Josua 1, 8 sagt Gott, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Okay, ohne Hoffnung, ohne Vision geht gar nichts. Hoffnung oder Vision alleine bringt aber noch nichts zustande. Hoffnung braucht Substanz und das ist der Glaube. Und Glaube kommt aus dem kontinuierlichen Hören des Wortes Gottes. Das ist das geistliche Brot, von dem wir wirklich leben. Wer hat schon erlebt, dass du eine Geschichte, ein Gleichnis oder ein Bibelvers, wer weiß, wie oft gelesen hast und es hat nicht wirklich was in dir ausgelöst. Aber dann in einer bestimmten Situation, in einer Krise, einer Notlage, einem Moment, wo du Gott suchst, wo du nach ihm schreist und sagst, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Und du liest dann dasselbe, denselben Vers, den du schon wie oft gelesen hast, und plötzlich schlägt er ein wie eine Bombe. Eine der größten Herausforderungen meines Glaubenslebens als junger Christ war, dass ich immer wieder meine Errettung angezweifelt habe. Das war eine simple Gleichung. War ich ein guter Junge, fühlte ich mich gerettet. Hatte ich Dinge getan, von denen ich wusste, die dürften Gott nicht so gefallen haben, war ich mir schon nicht mehr sicher. Mal fühlte ich mich gerettet, mal fühlte ich mich nicht gerettet. Ich hoffte immer, dass ich dabei bin, falls die Entrückung stattfindet. Damals wurde Tag und Nacht nur über die Entrückung, das zweite Kommen gesprochen, das war das Thema überhaupt. Ich hoffte immer, dass ich dabei bin. Aber so richtig glauben konnte ich einfach nicht. Und das macht das Leben als Christ nicht gerade angenehm. Weil bei jedem Gottesdienst, egal wo, ein Aufruf gemacht wurde zur Bekehrung, hatte ich den Eindruck, geh vor und bekehr dich. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, ich kann mich nicht 30 Mal bekehren. Und was die Sache geradezu unerträglich machte, war, dass unser damaliger junger Pastor mir keine Antworten geben konnte. Immer, von wem erwartest du eine Antwort? Wenn nicht von deinem Pastor, dass du dich mal mit ihm unterhältst. Und dann habe ich mich ihm anvertraut einmal und habe mir das erzählt. Ich sage, ich weiß nicht, was es ist. Mal fühle ich mich gerettet, mal fühle ich mich nicht gerettet. Alleine schon das ist ein Fehldenken in sich. Glaube hat nichts mit Gefühle zu tun. Meine Errettung ist nicht abhängig von meiner Gänsehaut. Aber dann hattest du diese Gottesdienste mit Gänsehaut und allem drum und dran. Und da warst du, boah, wunderbar gerettet zu sein. Und dann hattest du wieder einen Gottesdienst ohne Gänsehaut und da war es schon wieder vorbei. So unerträglich. Also vertraue ich mich meinem Pastor an, erzähle ihm das alles. Und alles, was er meinte, war, dass man als Christ doch wissen müsse, dass man gerettet ist. Und dazu wurde dann immer Römer 8, 15 zitiert, denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Mir war aber meistens nicht, aber lieber Vater. Und ich hatte oft genug Furcht vor Gott. Und die größte Ironie war dann auch noch, als unser lieber Pastor in seinem redlichen Bemühen aus uns Handvoll junger Christen, ungeschliffener junger Christen, die wir damals waren, meinte, mit ein bisschen Druck noch nachzuhelfen. Und das war ein unvergesslicher Sonntagmorgen-Gottesdienst. Da stand er eines Sonntagmorgens mit bekümmerter Miene auf der Kanzel und meinte, er habe sich die halbe Nacht mit seiner lieben Frau unterhalten. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, wenn Jesus heute zurückkommen würde, um seine Gemeinde zu entrücken, wären sie wahrscheinlich nicht dabei. Na prima, dachte ich, das war alles, was ich noch gebraucht hatte. Nicht mal der Pastor glaubte, er sei gerettet. Was für ein miserabler Zustand. Was für ein grauslicher Zustand. Das war damals nicht wie heute. Wir haben hier eine, so in 30, 35, 37 Jahren, wo ich jetzt auf der Reise bin, wir haben eine völlig neue Offenbarung von Gnade in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt. Damals war alles knochenhart schwarz-weiß. Ich sag's euch. Wow! Was für ein miserabler Zustand. Das ging 3 Jahre lang so. Aber irgendwann war dann das Ende der Fahnenstange erreicht. So wollte ich nicht mehr weitermachen. Ich sagte Gott damals, das mache ich so nicht mehr mit. Irgendwas muss jetzt passieren. Dieser ständige Mangel an Heilsgewissheit, das war unerträglich geworden. Ich hatte die Hoffnung, gerettet zu sein, aber keinen wirklichen Glauben. Ich lebte nicht aus Glauben, ich lebte aus Gefühlen. Aber inzwischen war mir damals schon zumindest so viel klar geworden, dass meine Antwort nirgendwo anders als in der Bibel zu finden war. August 83, lag abends im Bett und wieder diese Gedanken. Wo bin ich? Was wäre, wenn ich heute tot umfalle? Wo wäre ich und überhaupt? Und bin aufgestanden nachts um 2 Uhr. Und dann saß ich mit meiner Bibel in der Küche und ich hatte mir felsenfest vorgenommen, nicht eher aufzustehen, bis ich eine Antwort kriege. Ich sage, Gott, und wenn ich hier die ganze Nacht, den morgigen Tag, die ganze Woche noch hier sitze, ich gehe hier nicht weg, bevor du mir nicht geantwortet hast. Ich habe die Bibel aufgeschlagen, habe angefangen zu lesen, blätterte hin und her, dachte nach, überlegte, grübelte, meditierte und irgendwann schlage ich 1. Johannes auf und lese diesen Vers. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Da gab es aber überhaupt keinen Zweifel. Das alles glaubte ich ja von ganzem Herzen. Aber meine Theologie, meine Schräge, sagte mir, wer Christ und gerettet ist, der muss es doch auch wissen. Und dann lese ich weiter und komme zu diesem Vers aus 1. Johannes 5, 13. Und da sagt Paulus Folgendes. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Dies habe ich geschrieben, damit ihr wisst. Und auf einmal dämmert es mir. Die Gemeinde, die Geschwister, an denen der Brief adressiert war, das war ein Brief an Christen, nicht an Heiden. Und die hatten Probleme mit ihrer Heilsgewissheit. Und so schreibt ihnen Paulus das. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr 100% für immer gewiss sein könnt, dass Gott in euch ist. Ich lese diese Verse und in dieser Sekunde weckt es Gott Glaube in mir und gab meiner Hoffnung Substanz. Und nie wieder hatte ich danach noch jemals ernste Probleme mit Heilsgewissheit. Anfechtungen, ja, die werden immer kommen. Es wird immer, der Verkläger der Brüder ist unterwegs. Machen wir uns da keine Illusion. Es wird immer Momente geben, wo der Teufel kommt und sagt, du willst Christ sein. Oder bin ich der Einzige, der das erlebt? Ich bin der Einzige. Danke, vielen Dank für die Ehrlichkeit. Dass der Teufel kommt und sagt, du willst Christ sein? Guck, was du gerade wieder gemacht hast, was du gerade gesagt hast, was gerade... Na, diese Anfechtung kriegen wir alle. Aber ich rede jetzt von einem völligen Mangel an Heilsgewissheit. Kam nichts mehr. Alles, was du brauchst, ist ein Wort von Gott und es ist hier drin, in diesem Buch. Die größte Chance, dass du ein persönliches Wort Gottes empfängst, ein Rhema, das hast du mehr als alles beim Bibellesen. Aber auch beim Hören einer Predigt, durch ein prophetisches Wort und auch wenn Gott Geschwister gebraucht, vernachlässigt es nicht. Wie oft habe ich mich mit Leuten unterhalten, hatte ein ganz eigenes Problem, kein Mensch wusste davon und ich unterhalte mich mit jemandem über was ganz anderes und plötzlich fängt die Person an, etwas zu reden, was genau in meine Situation passt. Die wusste es überhaupt nicht, aber sie spricht Dinge aus, wo ich merke, eben redet Gott zu mir. Und ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Gib deiner Hoffnung Substanz. Seh zu, dass du gegründet bist im Wort Gottes. Seh zu, dass du sonntags zum Gottesdienst kommst. Wir leben in einer Zeit, das ist nicht nur bei uns hier so, also wir sind relativ gut, das glauben einem viele gar nicht, auch gerade die Australier, dass wir eine Gottesdienstbesucherquote haben von regelmäßigen Gottesdienstbesuchern von 90% etwa. Das ist phänomenal. Es gibt immer mal einen Sonntag, wo man nicht kann. Es gibt immer mal einen Sonntag, wo man beruflich oder aus irgendwelchen familiären Gründen man nicht zum Gottesdienst kommt. Aber der Schnitt der Gottesdienstbesucher bei uns liegt bei 90%. Das ist phänomenal. Weil gerade in Ländern wie Australien, Kanada, USA ist eine ganz große Tendenz, dass Leute nur noch ein, zweimal im Monat zum Gottesdienst gehen. Macht es nicht. Das Wort Gottes, das Brot des Lebens, hier, sonntags morgens. Es ist lebendig und wir brauchen es allesamt. Ich höre hier meinen eigenen Predigten zu. Mir tut's gut. Ich würde gerne, wenn jemand hier sein sollte, und das ist dein Ding, das ist das, was dir das Leben schwer macht, dieser Mangel an Heilsgewissheit, komm nach vorne. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen und während wir singen, bin ich hier vorne, wenn jemand da ist und du sagst, das ist für mich, komm nach vorne, ich bete für dich. Wir brechen das Ding heute und dann ist Schluss damit. Dies sage ich dir, damit du weißt, wenn jemand hier ist und du leidest unter Ängsten, das, was ich vorhin erzählt habe, was Martina mitgemacht hat, es gibt Dinge, die kann man schwer erklären. Und wenn man sowas selber nicht erlebt hat, kann man es kaum nachempfinden. Aber es ist da. Wir brauchen nur darüber nachzudenken, wie viele Menschen heute mit Depressionen zu tun haben. Dinge, die dir das Leben zur Hölle machen. Wenn irgendwas ist, komm nach vorne. Ich bin jetzt hier unten. Ich lade dich ein. Komm nach vorne. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Lasst uns nochmal ein Lied singen.